Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Vor 4 Jahren hat er ein gefeiertes, preisgekröntes Debüt gegeben mit Hool, einem ultraharten Roman aus der Hooligan-Szene. Und jetzt führt uns der Schriftsteller Philipp Winkler wieder in eine ganz eigene schauerliche Welt, die man aber in vielem inzwischen wiedererkennt als die eigene, die Welt völliger Digitalisierung. Creep heißt das Buch. Heute kommt es in die Buchläden und wir sind mit Philipp Winkler in Leipzig verbunden, wo er lebt. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Gerne. Creep, Herr Winkler, heißt sich einschleichen.
Jawohl.
Ist aber auch ein Synonym geworden für einen Menschen, der einen gruseln lässt. Welche Assoziation hatten Sie als erste im Kopf?
Die zweite auf jeden Fall auch. Das ist ja wie Cringe, ein anderes englisches Wort mit CR beginnt, was heute öfters mal verwendet wird, weil es ja leider eben auch viele Leute gibt, die einen gruseln lassen heutzutage. Was ich allerdings auch, und das steht auch gleich in Verbindung mit dem Text, mit dem Buch, eben selber damit verbinde, ist der Begriff des Creeper, also um ER erweitert. Ein Substantiv, und das bezeichnet in den USA eben jemanden, der während die Anwohner eines Hauses, einer Wohnung zu Hause sind, sich durch die fremden 4 Wände schleicht, ohne natürlich bemerkt zu werden.
Und da sind wir schon bei der ersten Creeperin, nämlich Fanny, eine junge Frau um die 30, die in einer, jetzt nicht näher örtlich oder zeitlich gekennzeichneten deutschen Stadt lebt und für eine Überwachungsfirma arbeitet. Wer ist diese Heldin? Was ist sie für ein Creep?
Fanny creept sozusagen, wir bleiben einfach mal dabei, arbeitsweise durch die fremden 4 Wände, durch die 4 Wände der Kundinnen der Firma Bell, für die sie im Research und Development arbeitet. Und vor Feierabend sitzt sie eben an ihrem Arbeitsplatz, nicht im Homeoffice, sondern vor Ort im Business Park Süd, und bringt sozusagen dem Bell-eigenen Überwachungsalgorithmus bei, was der Postbote ist auf dem Kamerabild, was eine Gassigängerin ist, was der Hund am anderen Ende der Leine ist und so weiter und so fort. Und nach Feierabend, wenn ihre Kollegen, nur Männer, ihren Arbeitsplatz verlassen, bleibt sie eben am Schreibtisch und macht eigentlich fast dasselbe weiter, nur ohne dem Algorithmus weiter was beizubringen, sondern beobachtet einfach für sich selbst.
Als Digital Native allerreinsten Wassers wird diese Fanny international, kann man sagen, noch überboten von der zweiten Hauptfigur. Junya aus Tokio, er ist so in seinen 20ern und wirklich ein absoluter Nerd, der seine Computerbude zu Hause überhaupt nicht verlässt. Seine alte Mutter stellt ihm resigniert 2-mal am Tag Essen vor die Tür. Er ist richtig schräg drauf, ein Mann des Darknet, wo er ganz spezielle Videos postet. Was ist denn da drauf zu sehen?
Auf diesen Videos ist zu sehen, wie Junya sozusagen aus der Kameraperspektive, also er hat sich so eine Art Halterung gebaut an einem Rucksack, wo er eben die Kamera befestigt und dann aus der Ego-Perspektive zu sehen ist, und hat auch ein DIY-Nachtsichtlampe noch ran modifiziert, wie er auf eine gewisse Bevölkerungsgruppe, das will ich natürlich jetzt nicht spoilern, mit dem alten Tischler-Holzhammer oder Zimmermanns-Holzhammer er seines gestorbenen Vaters einschlägt. Und eben jene Videos stellt er dann in ein Forum von gleichgesinnten Creepern.
An dieser Stelle muss man sagen, dass Ihr Buch, Herr Winkler, wirklich eine waschechte Thriller-Struktur hat, also mit einer Spannung, die sich Kapitel für Kapitel aufbaut, immer abwechselnd aus der Sicht von Fanny und Junior. Auf dieses Formale kommen wir noch, aber wir dürfen hier wirklich keinen weiteren Pieps über die Handlung äußern, ne? Ohne den Spaß zu verderben. Erzählen Sie uns aber mal, wie Sie auf diese beiden Figuren gekommen sind. Es sind zwei sozial wie emotional komplett depravierte Menschen. Die fühlen eigentlich gar nichts mehr, die wollen eigentlich gar nicht mehr an der normalen Welt teilnehmen. Was war das für eine Idee?
Ja, gute Frage und schwer zu beantwortende Frage, weil sich das in der Arbeit an Creep alles so ein bisschen gegenseitig bedingt hat und sehr, ja, ich sag mal, aus dem Dunkeln rangekrochen ist und sich irgendwann zusammengesetzt hat. Junior kam eigentlich so ein bisschen über den Horrorfilm The Ring oder Ringu, also der Klassiker des japanischen Horrorfilms, der auch so ein bisschen zu der ganzen Motivik beigetragen hat, mit eben, also nur ganz kurz, da bricht eben ein eigentlich schon lange gestorbenes Mädchen, bricht durch den Fernseher in die Wohnung der Leute ein, die dieses Tape, auf dem ein Brunnen zu sehen ist, aus dem sie dann kriecht, bricht durch den Fernseher ein und bringt die Leute um. Und das ist, geht natürlich einher mit der ganzen, Motivik der Screens und der Bildschirme und was das heutzutage für uns bedeutet. Und daraus hat sich das dann so ein bisschen Junior entwickelt, beziehungsweise seine Motivation. Er sieht das Ganze so ein bisschen als sein Oeuvre an. Also er sammelt einfach ein Oeuvre an Videos, eben mit besagtem Inhalt. Genau, das war so ein Element bei Junior. Und Fanny kam, glaube ich, zu einem ganz großen Teil über ihren Arbeitsplatz. Ich habe einfach sehr viel, wie, glaube ich, viele Leute heutzutage und viele Leute sollten sich wahrscheinlich auch noch viel mehr damit beschäftigen, auch wenn es nicht immer Spaß macht, aber mit Datenschutz, mit Privatsphäre im Digitalen und so beschäftigt und habe eben diese Home-Security-Firma Bell gebaut. Und
Sie müssen sich
daraus sozusagen erwuchs dann Fanny.
Ja, Sie müssen sich dabei wirklich richtig eingefuchst haben in diese voll digitalisierte Welt. Ja, also die Sprache ist vollkommen durch anglifiziert, wie die Leute sprechen und gleichzeitig mit unglaublichen, ja, so hat mich ein bisschen an meine Computerdoktorin erinnert, wenn die mal meinen Computer repariert und ich daneben stehe und fassungslos zuschaue, was sie dann alles da macht mit dem Teil, also wie man da durchsurft durch die Programme und hier und dort und lädt. Sie haben sich das alles ziemlich haben Sie sich das so drauf geschafft oder sind Sie selber ein Nerd?
Ja, ich würde mich schon als Nerd bezeichnen. Und Nerd muss ja nicht immer unbedingt was mit Technik oder digitalen Dingen zu tun haben. Nerd kann ja auch jemand sein, der sich total mit Lokomotiven auseinandersetzt und auskennt und dann an den Bahnsteigen steht und die anderen fragen sich, warum derjenige sich so freut, weil der Zug gerade ausfährt. Ja, ich würde mich schon als Nerd bezeichnen, in verschiedenen Bereichen auch. Und ja, mit dem Digitalen, ich habe mich natürlich auch wieder in der Recherche eingängig irgendwie von meinen Interessen oder was mir auch neu war, habe ich mich dann von meinem Instinkt und Interessen leiten lassen, aber eben versucht, viel und eingehend damit zu beschäftigen. Ich würde mich nie als Experte irgendwie in Sachen Datenschutz oder so bezeichnen, aber ich war jetzt auch nie technikfern. Also ich habe mich schon immer irgendwie für so Technikgedöns interessiert.
Nun könnte man plakativ sagen, Herr Winkler, Sie führen uns drastisch die Gefahren des Internets vor Augen. Schaut her, was es mit einem machen kann. So banal denkt man höchstens am Anfang. Dann wird diese Bewusstseinsstruktur der beiden ja auch immer interessanter. Ja? Und man denkt, ja, vielleicht geht es wirklich dahin in diese Welt, dass man sozusagen eine Art von Postbiologie, davon träumt Fanny, ne? wo eigentlich die Menschen nur noch digital existieren. Also ein Leben jenseits der realen Welt, in einer komplett digitalen Wirklichkeit, die irgendwie verheißungsvoller ist als das, was einen tatsächlich umgibt, aber dass man dabei am Ende völlig auf den Hund kommt, wäre das so eine Art Botschaft, wenn das Wort jetzt Ihnen nicht jetzt sauer aufstößt?
ja, das ist, Sie sagen es ja auch schon, das ist immer so eine Sache mit Botschaft und Messages, die der oder die AutorIn dann vielleicht irgendwie durchdrücken will oder auch eben nicht und man es so reinliest. Aber natürlich geht es auch einfach, also für mich ganz persönlich ist das Buch auch ein Buch über Depressionen, über mentale, psychische Zustände, die, ich sag's mal ganz nett, keinen Spaß machen, weil das eben bei mir auch wieder Thema war und auch während der Arbeit an Creep Thema war und ich mich während des Schreibens eben durch depressive Phasen und Gedanken kämpfen musste irgendwie. Und es hat natürlich auch nicht unbedingt geholfen, dass dann das Subject Matter, also der Text und die Geschichte auch nicht unbedingt voller Gummibärchen und Zuckerwatte sind. Also das ist auf jeden Fall eine Lesart und ich bin auch immer noch so ein bisschen selber, weil das ist natürlich auch so ein Mitgrund, warum ich das Buch geschrieben habe, ist einfach, weil ich selber Fragen habe, weil ich mir diese Fragen gerne beantworten würde, bin aber immer noch selber am Suchen und am Beantworten von Fragen und dann tauchen neue Fragen auf, wie uns einfach die digitale Revolution, sage ich jetzt mal, verändert hat und verändert und noch verändern wird. Also das geht ja noch weiter. Wir sind ja noch total in der Entwicklung.
Dankeschön, Philipp Winkler, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke. Vielen Dank.
Und Creep, der neue Roman von Philipp Winkler, ist ab heute im Handel, erschienen im Aufbau Verlag mit 342 Seiten für 22 Euro. Wir wollen uns in dieser Woche die Frage stellen hier in der Lesart, brauchen wir nicht längst Poesie auch im Parlament? Darüber wird derzeit in den Feuilletons debattiert und wäre es nicht angebracht, Dichterinnen und Dichter also mit einem literarischen Amt zu betrauen, so wie es beispielsweise Kanada schon seit 20 Jahren macht. Alle 2 Jahre wird dort ein Parliament's Poet gewählt. Zurzeit ist es Louise Bernice Harvey, eine indigene Lyrikerin. Wir finden die Idee auch schick, haben Schriftstellerinnen und Schriftsteller dazu um ihre Meinung gebeten. Gleich hören wir die erste zunächst, aber stellt uns Peter Mücke aus Kanada Louise Bernice Harvey vor, die auch von der schlimmsten Nachricht der letzten Zeit in Kanada persönlich betroffen war und darüber gedichtet hat.
Kindergräber, mehr als 1000 von ihnen, unmarkiert in der Nähe von ehemaligen Internaten für kanadische Ureinwohner. Dieser entsetzliche Fund im vergangenen Jahr hat viele Kanadier wieder an eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte ihres Landes erinnert. Es gab Mahnwachen, Kinderschuhe wurden zur Erinnerung aufgestellt, Politiker versprachen Aufklärung und Louise Bernice Harvey schrieb ein Gedicht. Angels, Engel, the past is always our present. Die Vergangenheit ist unsere Gegenwart.
A cradleboard hangs from a tree. A beaded moss bag is folded in a small chest. A child's moccasin is tucked into a skunk pipe bag. Children's shoes in a ghost dance.
Seit Anfang vergangenen Jahres ist die 68-jährige offizielle kanadische Parlamentsdichterin. Eine Art Stipendium, das es seit 2002 gibt und alle 2 Jahre neu vergeben wird. Im vergangenen Jahr erstmals an eine Poetin aus der indigenen Bevölkerung Kanadas. Ihr indianischer Name in der Sprache der Cree.
Loosely translated, my name is Sky Dancer.
Übersetzt Sky Dancer, Himmelstänzer. Unter diesem Namen ist die gelernte Sozialarbeiterin als Schriftstellerin in Kanada bekannt geworden. Kurz nach ihrer Ernennung zur Parlamentsdichterin wurden die Gräber gefunden von Kindern, die ihren indigenen Familien weggenommen wurden, um sie in den sogenannten Residential Schools zur Anpassung an die Einwanderergesellschaft zu zwingen. Ein Schicksal, das auch Heffs Familie erlitten hat. Die Beamten vom Büro für indianische Angelegenheiten kamen mitten in der Nacht. Ich weiß noch, dass es dunkel war. Meine Brüder und meine Schwestern hatten sie schon vorher abgeholt. Ich war 6 oder 7 Jahre alt. So war das. Sie sind einfach gekommen und haben uns mitgenommen.
Yeah, they just came and took us.
Rund 150.000 Jungen und Mädchen aus indigenen oder gemischten Familien sind zwischen 1830 und 1996 in diese Internate gesteckt worden. Das Ziel, den Kindern den Indianer austreiben. was häufig auch Misshandlung und sexualisierte Gewalt bedeutete. Tausende starben, meist an Tuberkulose oder Unterernährung. Bis heute sind ganze Generationen indigener Gemeinschaften von diesem Schicksal geprägt. Sie haben meine Familie zerstört. Mein ältester Bruder hat sich umgebracht, als er 26 war. Das hat unsere Familie nicht überstanden. Wir wussten einfach nicht, wie wir damit umgehen sollten. Wir wussten nicht, wie das geht, Familie sein. Mit 16 brach sie den Kontakt zu ihrer Familie ab und verließ die Residential School. Sie studierte, arbeitete in der Suchtberatung. Alkoholismus ist ein großes Problem in den indigenen Gemeinschaften. Mit dem Schreiben begann sie erst viel später. Mit Anfang 20 habe ich angefangen, davon zu träumen, Schriftstellerin zu werden. Es hat dann aber noch mal 20 Jahre gedauert, bis ich diese Träume verstanden habe. Ich habe dann wieder den Kontakt zu meiner indigenen Gemeinschaft aufgenommen. Ich habe dort eine Zeremonie mitgemacht und dabei den Namen Skydancer bekommen. In ihren Werken arbeitet sie viel mit Code-Switching, dem Wechsel zwischen Sprachen, meist Englisch und Cree oder eine Mischform daraus. Ein Stil, um auf die Zerstörung der Sprache der Ureinwohner hinzuweisen und die Verbindung zu ihrer Kultur zu behalten. Spirituelle, aber auch feministische und politische Gedichte, die sich häufig mit ihren eigenen Erfahrungen im Internat für indigene Kinder beschäftigen. Das ist schon fast eine Obsession, dass ich immer wieder an diesen Ort zurückkehre, denn er hat Besitz von mir ergriffen. Er lässt mich nicht los. Ich muss diese Geschichte, diese Stimmen annehmen, um von dort aus weitergehen zu können. So wie mit dem Gedicht Angels.
It is time to release the storm that consumes all this nation. Oasis, the spirit light. These angels dance in the flame. The bones will share these stories. Listen, act, could be yours, all my relations.
Die kanadische Parlamentspoetin Louise Bernice Harvey. Und ob eine solche Stellung nicht auch im deutschen Parlament fällig wäre, das wollen wir in dieser Woche hier in der Lesart wissen und diskutieren. Und eine erste Stimme kommt von der Schriftstellerin, Musikerin, Journalistin aus Berlin, Manja Preckels. Hören Sie mal.
Ja. Der Bundestag braucht Poesie, braucht Poetinnen und Poeten, deren Blick und Wahrnehmung der Zusammenhänge von Gesellschaft, Natur und Individuen. Das Plenum eignet sich hervorragend für künstlerische Interventionen. Worte sind wichtig, Worte sind nicht egal. Sprache kann ein präzises Instrument sein, die Wirklichkeit zu beschreiben, wenn sie nicht als amtliches, vor Gerichten zu zerschmetterndes Vehikel der Bürokratie missbraucht, oder einzig auf die Diskreditierung des Gegenübers zielendes Worthülsenungetüm die Luft zwischen Mündern und Ohren verpestet. Es gilt, die lebendige Sprache eines auf Kooperationen zielenden Denkens auch in die politische Sphäre zu tragen. Präzise, konkret, radikal. Poesie schlägt Propaganda. Leider fehlt es offensichtlich aller Orten an ausreichend Fantasie, sich eine bessere Welt als diese vorzustellen. Verrückt, oder? Dichterinnen und Dichter können die Horizonte erweitern, aber nicht nur sie. Fördern und fordern wir unsere Parlamentarierinnen und Parlamentarier doch ruhig in der ganzen vielstimmigen Breite möglicher Inspirationen. Immer montags 3:30 mündliche Demonstrationen aus den diversen Lebenswirklichkeiten, die nicht im Bundestag vertreten sind. Verkäuferinnen, Krankenpfleger, Reinigungskräfte, Küchenhilfen, Berufskraftfahrer, Arbeitslose, Menschen ohne Wohnung, Insassen von Gefängnissen, Menschen mit begrenzter Aufenthaltserlaubnis, Menschen, die warme Mahlzeiten verteilen, Menschen, die nachts Kältehilfe für Obdachlose leisten, die andere Menschen vor dem Ertrinken retten, Lehrerinnen, die nicht mehr schlafen können, alleinerziehende Mütter, denen die Zwangsräumung droht, weil sie ihre Miete nicht bezahlen können, Kinder, Menschen, deren Körper und Geister die Normen sprengen, die nicht funktionieren können oder wollen und somit an den Rand gezwungen werden. Menschen, die ihr Vieh täglich vor Sonnenaufgang in den Ställen füttern und ans Aufgeben denken. Menschen ohne Geld und Bedeutung, nur scheinbar Selbstständige und scheinlos Selbstständige, Künstlerinnen aller Arten. Sie alle hätten sicher eine Menge zu berichten, Neuigkeiten, Unfassbare. Ja, ich denke, so könnte das Prinzip Fordern und Fördern für Parlamentarier greifen. Frau Abgeordnete Storch, was reimt sich auf Minnetekel? Bilden Sie eine Wortwolke. Und im Hintergrund formiert sich der Chor der werktätigen, arbeitslosen Servicemitarbeiterinnen und anderweitig Aussortierten. Wir fordern die Poetisierung der Parlamente. Theaterpflicht für alle. Mehr Licht.
Manja Prekels, die Schriftstellerin, zu unserer Lesartreihe in dieser Woche. Mit ihrer Idee zur Dichterin gesucht, brauchen wir parlamentarische Poetinnen und Poeten. Morgen hören wir dazu den Romancier Denis Utlu.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da haben wir einen neuen Roman von Sofi Oksanen auf dem Tisch, der finnisch-estnischen Autorin. Vielfach international preisgekrönt sind ihre Bücher, alle auch ins Deutsche übersetzt. Jetzt ihr jüngstes, Hundepark heißt es. Und wir sind mit unserer Kritikerin Irene Bienal verbunden. Hallo Frau Bienal, was ist das denn für ein Hundepark? Ist es ein Ort oder eine Metapher?
Ja, dieser Hundepark, der ist sozusagen der Ausgangspunkt des ganzen Romans. Das ist ein Park in Helsinki mit einem eingezäunten Hundeauslauf. Da sitzt die Erzählerin, eine gewisse Olenka, täglich stundenlang auf einer Bank und beobachtet eine Familie mit zwei Kindern. Und warum sie das tut, das weiß man zu Beginn noch nicht. Aber als sich eines Tages eine Frau dann neben sie setzt, da kommt die Handlung ins Rollen. Denn diese Frau, die ist ein Teil von Olenkas Vergangenheit, vor der Olenka eigentlich flieht und die sich jetzt einholt. Und insofern ist dieser Hundepark der Ort, an dem das alles seinen Anfang nimmt.
Und was denn? Was erzählt denn Sofi Oksanen da? Was erlebt die Frau? Oder was für eine Vergangenheit tritt da an sie heran im Hundepark?
Ja, diese Handlung, die ist sehr verzweigt, die bewegt sich auf mehreren Ebenen. Also wir sind einmal im Helsinki des Jahres 2016, als Olenka eben im Park dieser Frau begegnet und in ihr eine gewisse Daria erkennt, eine ehemalige Freundin. Nur fürchtet Olenka heute, dass Daria an ihr Rache nehmen will, weil Olenka Darias Leben zerstört hat. Und dann erinnert sich Olenka zurück, wie es eben kam, dass sie jetzt als Putzfrau ganz ärmlich in Helsinki lebt, denn sie hatte früher eine Karriere, sie hatte viel Geld, sie war sehr wohlhabend. Und diese Erinnerungen, die bilden die weiteren Ebenen des Romans. Also die Kindheit in Estland, der Umzug der Eltern in die Ukraine, Olenkas Flucht nach Paris, wo sie als Model arbeiten wollte, was aber schief ging. Dann kommt sie in die Ukraine zurück und dort ist in den Nullerjahren eine große Fruchtbarkeitsindustrie entstanden. Und jetzt kommt Olenka zu einem Unternehmen, das Eizellenspenderinnen an westliche Paare vermittelt. Und dort steigt sie auf, sie verdient da sehr viel Geld und dann holt sie Daria als Spenderin dazu. Und diese Daria ist sehr schön, wird sozusagen das Glanzstück unter den Spenderinnen. Und Olenka vermittelt sie an ein Ehepaar, Viktor und Lada Kravets. Das ist ein extrem wichtiger Auftrag, weil Viktors Familie hat viel Einfluss. Viktors Vater ist so eine Art Clan-Chef mit allen möglichen fragwürdigen Kontakten. Also es sind Kunden, die man um jeden Preis zufriedenstellen muss. Das scheint am Anfang auch zu klappen. Lada wird schwanger, bekommt ein Kind, aber dann verschwindet Daria. Und das ist insofern eine Katastrophe, als Lada ein zweites Kind von derselben Spenderin will. Und da gerät Olenkas Karriere ins Rutschen, dann wird sie plötzlich für einen Mord verantwortlich gemacht und muss fliehen, nimmt eben in Finnland eine neue Identität an, ja, und dann taucht eben diese Daria wieder auf.
Also so wie Sie das erzählen, Frau Bienal, da hört sich das ja in einem richtigen Thriller über osteuropäische Fruchtbarkeitsindustrie an. Ist es das?
Jein, würde ich sagen. Also das Ganze hat Thriller-Elemente. Olenka ist eine Gejagte, man weiß lange Zeit nicht, wer denn da hinter ihr her ist. Aber eigentlich ist das nur ein Teil der Geschichte, weil im Grunde ist es eher ein Porträt der osteuropäischen Gesellschaft nach dem Ende der Sowjetunion und in den Nullerjahren. Also so einer Gesellschaft, die sich neu orientieren muss, wo viele in bitterer Armut leben, wo Betrug und Korruption auch an der Tagesordnung sind. Es gibt da eine interessante Szene, als sich Daria bei diesem Fruchtbarkeitsunternehmen bewirbt. Sie will diesen Job unbedingt und gibt Olenka einfach ganz kommentarlos eine Serviette über den Tisch. Und es ist sofort klar, dass Olenka die Bestechungssumme auf diese Serviette schreiben soll. Daran sieht man, wie allgegenwärtig und auch wie selbstverständlich Korruption ist. Auch Gewalt ist an der Tagesordnung. Es ist eine sehr raue, sehr harte Gesellschaft, in der Olenka sich halt auch anpassen muss und am Ende einen hohen Preis bezahlt.
Man, es ist aber für einen Roman ja doch ein eher ungewöhnliches Thema. Also Befruchtungsindustrie. Erfährt man da eigentlich Näheres drüber, interner vielleicht sogar?
Ja, man erfährt schon einiges. Natürlich steht die Romanhandlung im Vordergrund, aber Oksanen thematisiert auch die Mechanismen dieser Industrie. Also wie man die Armut dieser Mädchen ausnützt, wie man ihre Lebensläufe aufhübscht, ja. Weil die Kunden legen Wert darauf, dass die Spenderin gesund ist, dass sie schön ist, dass es keine Erbkrankheiten gibt, dass die Familie auch nicht aus einem Kohleabbaugebiet kommt, denn das würde die Lunge schädigen und so weiter. Und diese Spenderinnen, die werden gnadenlos ausgebeutet. Also diese Hormonbehandlungen, die da nötig sind, sind auf Dauer sehr schädlich. Deshalb ist Daria als Olenka sie in Helsinki wieder trifft, eine komplett verbrauchte Frau, da ist nichts mehr da von der Schönheit. Und es schwingt natürlich auch immer ein bisschen die Frage der Moral mit, weil Olenka rechtfertigt ihre Tätigkeit damit, dass sie doch Gutes tut, weil sie Paaren zu einem Kind verhilft. Aber was sie den Spenderinnen dabei antut, das blendet sie völlig aus. Sie hilft auch mit Skandale zu vertuschen und so weiter. Also ja, man erfährt schon einige Interna und die sind nicht immer schön.
Wie erzählt Sophie Oksanen das alles? Liest sich das so spannend, wie Sie es erzählen jetzt gerade, Frau Binal?
Also es liest sich gut, es liest sich aber nicht unbedingt einfach. Also Sophie Oksanen erzählt in einer sehr kühlen Prosa, das passt gut zum Erzählten, aber dann kommen eben noch diese Zeitsprünge dazu, die geografischen Sprünge, die Handlung in Helsinki 2016, in der Ukraine in den Nullerjahren, dann springt es in die 90er nach Snischne, wo Olenkas Familie lebte. Das wird nicht chronologisch erzählt, das erzählt Oksanen kreuz und quer sozusagen. Man erfährt auch erst nach ein paar hundert Seiten, warum Olenka überhaupt geflohen ist, vor wem sie sich da versteckt, wie das überhaupt alles zusammenhängt, was ihre Familiengeschichte mit dem zu tun hat, denn die spielt eine große Rolle, auch warum sie diese Kinder, diese Familie im Park beobachtet. Und das hat stellenweise seine Längen, aber letztlich ist es eine sehr geschickte Dramaturgie, darum funktioniert es insgesamt. Und es ist halt auch sehr reichhaltig, es geht ja jetzt nicht nur um die Fruchtbarkeitsindustrie, es geht auch um Flucht. Olenka flieht ja immer wieder aus Paris, aus der Ukraine, es geht um die Suche nach einer Heimat, es geht um den Wunsch anzukommen und es geht auch darum, dass man sich, um das zu erreichen, halt auch manchmal seinen Dämonen stellen muss.
Dankeschön. Irene Binal über Hundepark, den neuen Roman von Sophie Oksanen, aus dem Finnischen übersetzt von Angela Plöger, jetzt bei Kiepenheuer, wird veröffentlicht mit 480 Seiten für 23 Euro. Und mehr dazu lesen Sie wie immer online auf unserer Seite www.deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Canacalistas mexicats van durant el preses por la teoria. Arra, arra.
Cabe sobra, chacla combas por engavo. Sin migos, sin pres, balón y gilebra. Chete, guitares, chete, dice. La vera, la vera, lundo.
Las compas, tu así de compres, no las hicifiles.
Marina, chases por la inversión de carros unlutados. Que nos vienen fancy, facer, que tweet look.
Por eso de Chaco, GF 2017, me venís a 12 por casos y solo eres a 45015GF0.
Und ich stehe hier gerade noch an einem Rondell. Oh mein Gott, der eine fährt langsam, der andere fährt schnell. Und das Fahrrad noch dazwischen dazu, die Pferdekarre. Ja klar, dass da der Herr noch auf dem Bus da hinten wartet. Natürlich ist es klar, der eine nimmt ein Taxi. Und wenig später denkst du, oh verdammt, c'est la vie. Die einen zu Fuß und die anderen mit dem dicken Benz. Trotz alledem ist es klar, dass er hier schicker glänzt. Alles staubig, unglaublich, man nett, weil man merkt, oh verdammt, dass man sich hier vorlässt. Es ist anders als bei uns und trotzdem das Gleiche. Weshalb ich gerne noch wieder nach Dakar reise. Ja, damit ihr das im Ganzen versteht, es ist klar, wir haben das hier mit dem Sound unterlegt. Damit ihr jetzt selbst an der Kreuzung hier noch steht, an der Straße und wovon ich dann noch rede, mal verstehe.
Straßenkritik.
Ich bin die Emily, ich wohne hier in München und lese das Buch Rule of Wolves, Thron aus Nacht und Silber. Also es ist so eine Zauberwelt, würde ich mal sagen. Und es ist ein bisschen ähnlich zu Russland, weil da gibt es auch einen Zaren. Und die Zauberer, die heißen da Grisha. Und die werden halt nur in diesem einen Land akzeptiert und in den anderen Ländern drumherum halt nicht. Und dieses Land Ravka ist sehr heruntergekommen. Und der Zar versucht halt eben, das Land wieder auf Vordermann zu bringen, sage ich mal. Ich glaube, ich mag Fantasy einfach extrem arg. Und auch so Zauberergeschichten. Ne? Ich finde, da kann man sehr gut in eine andere Welt reinkommen und das ganz gut in den Gedanken erleben. Ich bin Architekturstudentin, gerade in der Masterthesis, und zum Abschalten ist das ganz gut mal.
Aus München kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Den Auftakt macht Emilie, die den Fantasy-Roman von Leigh Bardugo toll findet. Rule of Wolves, Thron aus Nacht und Silber. Im Knauer Verlag gibt es das Taschenbuch mit 576 Seiten für rund 17 Euro. Übersetzt hat es aus dem Amerikanischen Michel Guillot. Wer immer sich an künstlerischen Bearbeitungen von Rudyard Kiplings Dschungelbuch versucht, der hat es schwer, weil er die Walt Disney Zeichentrickverfilmung vor der Brust hat. Automatisch über 50 Jahre ist sie alt, die Version der Geschichte von Moglu, Balu dem Bär, Bagheera und Shere Khan, und immer noch so übermächtig mit diesen entzückenden Bildern, den Liedern auch. Aber es gibt jetzt wirklich interessante Konkurrenz, wie wir gleich hören. Das Dschungelbuch nämlich als Erzählkonzert mit neuer Musik und einer berühmten der Stimme des deutschen Hörbuchs Christian Brückner. Unser Kritiker Elmar Krämer war beeindruckt von dieser Kombination.
Shere Khan der Große hat sein Jagdrevier gewechselt.
Tabaki, der Schakal und Vasall des Tigers, verkündet Unheil. Bald schon werden eingespielte Abläufe im Dschungel durcheinander geraten und ungewöhnliche Allianzen nötig werden. Denn Shere Khan ist auf der Jagd nach ganz besonderer Beute.
Er jagt heute Nacht weder Ochse noch Hirsch, sagte Mutter Wolf. Er jagt Mensch.
Unterstützung von den Wölfen erhält der Tiger dabei nicht. Das wird seinem Diener schnell klar.
Raus! Fuhr ihn Vater Wolf an. Raus! Ich gehe ja schon, sagte Tabaki leise.
Soweit so klassisch. Das Dschungelbuch ist für viele ja ein liebgewonnener alter Bekannter. Und die Stimme von Christian Brückner, aufgrund unzählbarer Hörbücher und nicht zuletzt seiner Synchronisation von Robert De Niro, sehr vertraut. Ungewohnt hingegen ist die musikalische Einbettung. Der Name des Wilden Jazzorchesters ist Programm. Die Musik ist wild und sie ist in dieser Produktion vor allem eines: eigenständig. Für Hörerinnen und Hörer, deren Dschungelbuch-Sozialisation durch die Walt Disney Zeichentrickfilm-Interpretation geprägt ist, ist vermutlich diese Version gewöhnungsbedürftig. Die Affen aber werden auch hier vor dem geistigen Auge tanzen, etwa in der Szene, wenn der Panther Bagheera und Balu der Bär den jungen Mowgli aus deren Fängen befreien.
Er kam schnaufend auf die Terrasse, wo sich ihm die Affen wie eine Meereswoge entgegenstemmten, in der er bis zum Hals versank. Aber er richtete sich auf seinen Hinterbeinen auf, nahm so viele Affen, wie er konnte, in die Arme und fing an, wie Windmühlenflügel mit gleichmäßigem Pitsch-Patsch um sich zu schlagen.
Das Treibende der Musik, die Ein- und Nachdrücklichkeit des gesprochenen Wortes, all das schafft eine Spannung, die Spaß macht.
Die Affen stoben auseinander und kreischen: K, das ist K, lauf, lauf!
Brückners Stimme und die mal rockig moderne, mal zart klassische, mal orientalische Musik agieren perfekt. Mal in harmonischer Eintracht beisammen, mal in expressivem Austausch und dann wieder separiert voneinander. Immer hervorragend. Und all das um eine Geschichte herum, die bereits Ende des 19. Jahrhunderts von Rudyard Kipling verfasst wurde. Seitdem fiebern Generationen mit dem Schicksal von Mowgli mit.
Warum sollte mich jemand töten wollen? Sieh mich an, sagte Bagheera. Und Mowgli blickte ihm fest in die Augen. Der große Panther wandte schnell den Blick ab. Darum, nicht einmal ich kann dir in die Augen schauen. Und ich wurde bei den Menschen geboren. Und ich liebe dich, kleiner Bruder.
Das für die Deutsche Oper Berlin konzipierte Erzählkonzert ist eine hörenswerte und liebevolle akustische Verneigung vor dem Dschungelbuch. In 75 Minuten, die gern mehr hätten sein können. Denn neben der beeindruckenden Musik ist Christian Brückner einfach überzeugend. Fesselnd, erdig und nicht ohne Grund einer der bestbezahlten Sprecher dieses Landes.
Die Morgendämmerung stieg im Osten auf, als Mowgli die Hügel hinabschritt zu den Rätselwesen. Menschen genannt.
Das Dschungelbuch in neuer Fassung, jetzt als Hörbuch im Argon Verlag erschienen, für knapp 16 €.